Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Also erstmal bin ich nicht zittrig, zweitens musst du dich für mich doch nicht entschuldigen. Das verstehe ich jetzt nicht. Guten Morgen.
Es ist 9.08 Uhr, wir hören 2 auf 1. Thema heute ist Nacht.
Meine Nacht war kurz.
Hast du gesoffen, gefeiert und getanzt? Tanzen ist ja verboten, obwohl nur in Clubs.
Naja, sagen wir mal so, saufen tue ich nicht vor 2 auf 1. Also ich meine jetzt nicht nur direkt morgens nicht.
Also du fängst um 9 Uhr erst damit an.
Ich fange erst
meine Damen und Herren.
Also nach dieser Position fange ich
ist
dann an.
Ist das Fingerexperiment?
Nein, mit Sicherheit nicht. Nein, aber sagen wir so, ja, es war ein Glas Champagner und ein Glas Rotwein waren im Spiel und dann ganz tolle geschmorte Ochsenbäckchen und diverse andere Dinge. Also es war einfach dann doch relativ spät, bis ich ins Bett kam.
Also bei Champagner bin ich sowas von raus, bei Rotwein steige ich mit ein und bei Ochsenbäckchen setze ich mich rein.
Da setzt du dich rein. Ja, es wäre auch noch eine Kleinigkeit da gewesen, aber du warst ja nicht da. Aber
Ecke wieder.
Wie war's? Deine Nacht ist ja normalerweise lang, aber unterbrochen wegen insomnischen Gelüsten.
Ja, ja, Klassiker.
Ja? Ja. War das heute wieder
ich
so?
Ich habe heute Nacht wieder 4 oder 5 Mal den Podcast neu gestartet, weil ich irgendwie immer nur 3 Minuten mitgekriegt habe.
Ach so.
Also insofern, nee, alles gut. Auch relativ früh eingepennt gestern, komatös eingeschlafen, sehr viel, sehr frisches Brot gegessen abends. Blöde Idee.
Warum?
Na, weil man irgendwann unter der Decke schwebt mit so einem Blähbauch irgendwie. Ach, kennst du das Buch Fritz Frosch pupst? So fühlte ich mich gestern.
Nee, aber ich...
Es handelt von einem jungen Froschjungen, der nicht pupsen darf und dann irgendwann unter der Zimmerdecke schwebt.
Verstehe. Und du durftest auch nicht?
Doch, ich durfte schon.
Du durftest, okay. Ja. Ich hab eigentlich dich gar nicht für so einen Playboy gehalten, weißt du? Aber man weiß natürlich nicht, was sich im Alter noch so entwickelt.
Wo wir gerade blöde Sprüche reißen. Ja. Den muss ich dir mitgeben. Einfach, ich möchte dich bitten, den in Zukunft genau wie ich immer einzusetzen, wenn wir uns mal versprechen. Wir werden zukünftig sagen, entschuldige, mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet. Weil es passiert Folgendes bei den Leuten. Die werden so eher sofort denken, hä, wo kommt denn der ursprünglich her? Und geil, der spricht aber akzentfrei.
Ach so, ich hätte jetzt gedacht, bei meinem Deutsch ist ein bisschen eingerostet, würde ich denken, die Leute denken, du kommst ursprünglich aus Deutschland, bist jetzt aber kosmopolitisch unterwegs. Und dass sie dann denken, wie kann der denn?
Ich meine, das wäre mir ein bisschen zu affektiert, aber andersrum ist geiler, oder?
Bei dir stimmt es ja auch ein bisschen, du kommst ja aus Deutschland, also Spandau. Ja, das Herz Deutschlands und bist dann aber nach Kleinmachnow gezogen.
Ja.
Ja, also das ist natürlich, da kann ich mir schon vorstellen, dass dein Deutsch auch manchmal ein bisschen einrostet. Ne?
Ja, aber tu mir einen Gefallen, bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren und mir dann das Ergebnis mitteilen.
Ich denke noch drüber nach.
Ja, okay.
Ich muss jetzt erstmal was trinken.
Genau, Prösterchen. Und was wir zum Thema Nacht wirklich mit Ihnen vorhaben, erfahren Sie gleich.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute...
ist unser Thema Nacht.
Und wir sprechen über Geschichten aus 1001 Nacht und warum die Übersetzerin Claudia Ott wahrscheinlich insgesamt rund 30 Jahre für die Übersetzung brauchen wird.
In Städten, in denen rund um die Uhr das Leben tobt, ist es nur folgerichtig, dass es nicht nur einen Bürgermeister, sondern auch einen Nachtbürgermeister gibt. Was der zu tun hat, darüber wollen wir sprechen.
Und wir haben einen tollen Gast im Studio, Polarforscher Markus Rex, der sich mit seinem Team ein ganzes Jahr lang am Nordpol im Eis hat einschließen lassen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Ob in der Hochzeit des Figaro oder bei George Orwell, das Motiv auf das Recht der ersten Nacht zieht sich durch viele Jahrzehnte der Literatur. Aber welchen historischen Hintergrund hat dieses Recht und wurde es jemals durchgesetzt? Das besprechen wir mit dem Historiker ist auch schön, Dr. Jörg Wettlaufer, da war das Ö, er hat unter anderem das Buch Das Herrenrecht der ersten Nacht veröffentlicht, noch ein Ö.
Schönen guten Morgen, Herr Wettlaufer.
Guten Morgen, Herr Oswald.
Was bedeutet das Herrenrecht der ersten Nacht eigentlich?
Ja, das ist nach allgemeinem Verständnis ein Vorrecht mittelalterlicher Feudalherren auf den Beischlaf mit den Bräuten ihrer abhängigen Bauern in der Hochzeitsnacht. Also eine sehr spezifisch mittelalterliche Sache, aber wir finden das auch schon sehr viel früher in der Literatur. Das ist also dann nicht nur eine mittelalterliche Erscheinung.
Okay, also nochmal ganz kurz auf Anfang. Also ich bin jetzt, keine Ahnung, ein Ritter, ein Fürst, ein keine Ahnung im Mittelalter und ich habe sehr, sehr viele Bauern, die sozusagen mir hörig sind, sage ich mal. Ja,
ja, genau.
Und wenn die jetzt heiraten, dann darf ich, also noch bevor der Bauer selber mit seiner Braut schläft, mit der Braut schlafen.
Ganz genau, das ist die Idee.
Ja, die Frage ist, welche Idee steckt denn dahinter? Also ich denke sofort ans Tierreich, dass irgendwie das Alpha-Männchen möglichst viel sozusagen streut, um möglichst viele Nachfahren zu züchten, oder ging es rein um Spaß oder ging es um eine Macht, Machtdemonstration?
Ja, genau. Es ging eher um Letzteres, um eine Machtdemonstration und um, wenn wir das nochmal weiten, den Blick auf die Zeit vor dem Mittelalter, da geht es tatsächlich auch um die symbolische Reproduktion von Ungleichheit in solchen Beziehungen, also ungleichen Beziehungen. Mächtige Männer wollen Macht demonstrieren gegenüber weniger Mächtigen. Also es ist sozusagen eine sehr allgemeine Form der Konkurrenz unter Männern, ja. Machtdemonstration.
Jetzt sagen Sie schon, auch vor dem Mittelalter gab es sowas. Kann man genau zurückführen, woher das Recht eigentlich kommt? Ganz ursprünglich?
Diese allgemeine Idee auf diese Machtdemonstration, die kann man in der Tat zurückverfolgen bis auf das Gilgamesch-Epos, also eigentlich mit das früheste Zeugnis der Schriftlichkeit, das wir in der eurasischen Kultur haben. Also sehr, sehr früh diese Vorstellung ist also vorhanden. Aber es ist natürlich von daher eine weite Reise bis ins Mittelalter und diese ganz spezifische Vorstellung von diesem Vorrecht auf die erste Nacht mit den Bräuten der Bauern, das ist in der Tat etwas, was wir nur im Mittelalter, im europäischen Mittelalter finden.
Jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, okay, dass es dieses Recht gab, ist absolut krank, aber wurde es dann auch genutzt, also eingefordert?
Nein, dazu muss man ja eben sich genauer anschauen, was darunter zu verstehen ist und wie es dazu gekommen ist, zu diesem Glauben, dass es so ein Recht gegeben habe im Mittelalter. Wir haben, um das vorwegzunehmen, wir haben aus den Rechtsquellen, aus Gerichtsakten, also aus Texten des späten Mittelalters haben wir keinen Hinweis darauf, dass ein solches Recht tatsächlich ausgeübt wurde, also im Verständnis als ein Recht auf den ersten Beischlaf mit der Braut eines Bauern. Das ist nicht bezeugt. Was wir allerdings haben aus der Zeit, und das ist das Interessante, sehr viele Texte oder eine Handvoll Texte, im Vergleich zu nichts haben wir, also eine Handvoll Texte, die im Zusammenhang mit Abgabenzahlungen, mit Steuerzahlungen auf die Mitgift der Braut sich beziehen. Und da sieht man schon, in welchem Kontext das Herrenrecht der ersten Nacht in dieser Zeit im späten Mittelalter, 14., 15. Jahrhundert eine Rolle spielte, nämlich als ein Druckmittel bei Steuerforderungen, bei Abgabenzahlungen.
Okay.
Nämlich wenn eben Frauen heiraten wollten, unfreie Frauen heiraten wollten, dann sollte die Familie der Braut Geld an den Herrn zahlen. Und das war etwas, was als ungerecht empfunden wurde. Und man hat dann darum herum rankten sich dann also Geschichten, dass ein solches Recht, einen solchen Anspruch auf diese erste Nacht in dieser sexuellen Hinsicht tatsächlich in früheren Zeiten, also im Hoch- oder Frühmittelalter, bestanden hätte. Und das ist sozusagen die spannende Geschichte am Herrenrecht, an dieser Vorstellung von einem Recht auf die erste Nacht im Mittelalter.
Herr Wettlaufer, warum wurde dieses Recht gerade im Mittelalter so populär in Europa?
Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Geschichte. Das hängt zusammen mit einer Veränderung im Eheschließungsrecht vom frühen Mittelalter hin zum Spätmittelalter. Ursprünglich musste der Bräutigam einen Brautpreis zahlen, ein Geschenk an die Braut machen, an die Familie der Braut, um die Braut heimzuführen. Das konnten aber unfreie Männer nicht selber tun, sondern dazu mussten sie ein Darlehen aufnehmen von ihrem Herrn. Und damit kommt dieser Herr sozusagen die Situation, dass er das Geldgeschenk, das von ihm stammt, dann an die zukünftige Braut übergeben wird und ein Recht auf die Heimführung der Braut damit nach germanischem Eherechtsverständnis erwirbt. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund, warum dann im späteren Mittelalter eben von einem solchen ursprünglichen Recht auf die Brautnacht gesprochen wurde und das dann auch in den Auseinandersetzungen um Mitgiftsteuern instrumentalisiert wurde.
Dr. Jörg Wettlaufer ist Historiker und er hat unter anderem das Buch Das Herrenrecht der ersten Nacht veröffentlicht und genau über dieses Recht sprachen wir mit ihm. Vielen Dank, Herr Wettlaufer.
So sieht's aus und jetzt ist es wieder soweit. Wahrscheinlich wird zu Hause schon fleißig geübt. Weihnachtslieder, wohin man lauscht, in den Schulen am Frühstückstisch und bald natürlich dann auch unterm Weihnachtsbaum. Und da darf der Klassiker Stille Nacht, Heilige Nacht natürlich nicht fehlen. Ein Weihnachtslied so berühmt, dass es sogar eine Kapelle gibt, die seinen Namen trägt. Die Stille Nacht Kapelle im österreichischen Oberndorf. Was es mit dieser Kapelle auf sich hat, das besprechen wir jetzt mit dem Oberndorfer Kommunalpolitiker Christoph Thür. Wunderschönen guten Morgen, Herr Thür.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem verschneiten Oberndorf bei Salzburg an alle Hörer von Radio 1.
Das klingt wunderbar, ich möchte gleich vorbeikommen. Herr Thür, wie kommt denn Ihre Kapelle zu Ihrem Namen?
Ja, ursprünglich natürlich wegen des Liedes Stille Nacht, Heilige Nacht, denn das ist an diesem Ort in Oberndorf bei Salzburg das erste Mal erklungen.
Ach.
Allerdings nicht in dieser Kapelle, sondern in einer Kirche. Und zwar war das die Nikolauskirche, die an Stelle dieser Kapelle vor 200 Jahren stand.
Okay, und wann wurde jetzt diese Kapelle gebaut?
Der Hintergrund war der, die Salzach, das ist unser Fluss, der wurde begradigt und dadurch waren immer öfter Hochwässer, also die Kirche war durch Hochwässer bedroht und wurde massiv beschädigt und wurde dann abgerissen. Auf diesem Schuttkegel der abgerissenen Kirche wurde dann aus Spendengeldern von der Oberndorfer Bevölkerung diese Kapelle in 12-jähriger Bauzeit errichtet. Und zwar nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Entschluss gefasst, dann wurden Spendengelder gesammelt und ab 1924 unter widrigsten Bedingungen wurden, also vor allem wirtschaftlichen Bedingungen und politischen Bedingungen, wurde diese Kapelle dann errichtet.
Und wurde denn als erstes Lied in dieser Kapelle wenigstens auch Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen, auch wenn es vielleicht zufällig gerade Ostern war oder Pfingsten?
Das kann ich jetzt nicht garantieren, da ich damals selbst nicht dabei war. Aha. Allerdings kann ich davon ausgehen, dass es so war, denn die Kapelle wurde ja wirklich nur als Gedächtnis an dieses Lied gebaut und ist auch alljährlich Punkt für eine große Gedächtnisfeier um 17 Uhr, jedes Jahr am Heiligen Abend, am 24. Dezember. Und da versammeln sich viele Menschen aus dem Ort, aber auch in Außerpandemiezeiten busweise Leute aus aller Welt und feiern hier gemeinsam dieses Lied und es wird dann auch gemeinsam gesungen, jeder in seiner Sprache.
Cool.
Es wurde ja schon in über 320 Sprachen und Dialekte übersetzt, also es ist zu Recht das bekannteste Weihnachtslied der Welt. Und es ist eine einmalige Stimmung, die dann hier vor dieser Stille Nachtkapelle herrscht.
So, jetzt, Herr Thür, die anderen 364 Tage. Ja, also ich weiß, an der Nordsee in Husum, da gibt es so einen Weihnachtsladen. Da kommt man rein und dann kommt es einem vor, als wäre Weihnachten. Also alles voll mit Weihnachtskugeln, Weihnachtsdeko. Ja, ganzjährig, genau.
Okay, spannend.
Wie sieht die Kapelle denn außerhalb vom Heiligen Abend aus? Also was passiert da? Ist es so, als wäre es ein Winter-Wonderland oder...
Nein, absolut nicht. Die Kapelle steht immer da, das ist klar. Es ist ein Bauwerk und wird auch gut besucht unterm Jahr. Es gibt daneben ein Museum und in diesem Museum kann man natürlich auch Weihnachtsartikel und Artikel zur Stille Nacht kaufen, aber es wird auf jeden Fall nicht verkitscht, es wird kein großer Hype darum gemacht. Aber es kommen natürlich Busgruppen, man kann in dieses Museum gehen, man kann sich über die Geschichte von Oberndorf und dem Lied Stille Nacht, kann man sich dort drinnen informieren. Und kann die Nachbarstadt Laufen, die in Deutschland liegt, besuchen, einen schönen Zwei-Städte-Rundweg machen, das Salzach entlang schlendern. Also es ist nicht so, dass hier das ganze Jahr das Lied gespielt wird.
Jetzt müssen wir natürlich mal kritisch nachfragen, sind andere Lieder in dieser Kapelle und vor dieser Kapelle verboten oder wird man schief angesehen, wenn man, sagen wir mal, O Tannenbaum singt?
Ganz im Gegenteil, es findet ja... normalerweise ein Weihnachtsmarkt rund um die Kapelle statt, der wurde ja leider wieder abgesagt, aber da ist es eigentlich sogar ganz umgekehrt, dass das Lied Stille Nacht ist in Oberndorf sogar eher verpönt, dass man das vor dem 24. Dezember spielt.
Ah, okay.
Da hören Sie, da sind auch viele Besucher sehr enttäuscht, sie kommen her zur Kapelle und hören fast nur andere Weihnachtslieder und das Lied selbst wird wirklich konzentriert auf den Heiligen Abend, da wo es eben das erste Mal erklungen ist.
Sehen Sie, Herr Thür, ist wie bei Radio 1 und mit Last Christmas. Läuft exakt einmal an Heiligabend in der Krippenshow bei Radio 1. Wir haben alles erfahren über die Stille Nachtkapelle als Pilgerort. Vielen, vielen Dank, Herr Thür, und für Sie eine ganz, ganz tolle Advents- und Weihnachtszeit. Und dann viel Spaß am 24. beim gemeinsamen Singen. So gut
vielen
das
Dank.
Geht.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Tschüss. Dankeschön. Bei uns im Studio einer der bedeutendsten Wissenschaftler unserer Zeit. Und wenn Sie ihn und seine Projekte nicht kennen, dann haben Sie A, eine Bildungslücke und B, jetzt die Chance, ein bisschen aufzuholen und Blut zu lecken. Professor Dr. Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut ist Physiker, Klima- und Polarforscher. Von 2019 bis 2020 hat er das Forschungsprojekt Mosaik in der zentralen Arktis geleitet. Und über dieses Projekt und wie man die berühmten Polarnächte dort übersteht, wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen im Studio, Markus.
Hallo, ja, Markus.
Morgen, Daniel.
Schön, dass du bei uns bist.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Für diejenigen Hörer und Hörer, die vielleicht noch nichts davon gehört haben, erklär noch mal ganz kurz, was war dieses Forschungsprojekt Mosaik noch mal genau? Also wir wissen schon so viel, ein Jahr in der Arktis?
Genau, wir haben zum ersten Mal wirklich das arktische Klimasystem in der Zentralarktis, nicht in Nordkanada oder Sibirien, sondern wirklich da in der Region um den Nordpol herum, ganzjährig untersucht. Wir sind zum ersten Mal mit dem Forschungseisbrecher da auch im Winter unterwegs gewesen. Geht eigentlich gar nicht, wenn man das Eis nicht durchbrechen kann im Winter. Wir haben es trotzdem geschafft, uns da einfrieren zu lassen und haben dann mit dem ganzen Instrumentarium, was wir mitnehmen konnten, die Klimaprozesse ganz im Detail untersucht und das war vorher gar nicht möglich.
Jetzt Ist das, also erstmal ist es irre, was ihr gemacht habt. Auf der anderen Seite ist es aber auch irre, es gibt ja nun wirklich schon lange Polarforschung, dass da erst ein Potsdamer kommen muss, der sagt, Mensch, wollen wir nicht mal dort forschen, wo es auch passiert. Also war das bisher technisch nicht möglich? Waren die Leute nicht mutig genug? Woran lag es bisher?
Ja, so ist das. Wir können das winterliche Eis der Arktis, das ist ja ein tiefer Ozean, bedeckt von einer Eisschicht. Und diese Eisschicht ist im Winter so dick, dass wir sie auch mit unserem besten Eisbrecher nicht durchbrechen können. Mhm. Wir waren da immer ausgeschlossen. Auch heutzutage, das Eis wird zwar immer dünner, aber im Winter kommen wir da nicht durch. Deswegen ist der einzige Weg, da Forschung zu betreiben, im Winter bereits im Sommer hinzufahren, sich einfrieren zu lassen und sich dann mit der natürlichen Eisdrift von der sibirischen Seite der Arktis über den Nordpol
in also ihr wartet quasi auf die arktische Nacht und bleibt dann einfach da?
Wir bleiben einfach da und warten, was passiert. Dann kommen wir auch nicht mehr raus und nicht mehr rein. Das ist schon eine ganz spannende Sache, aber anders geht's nicht.
Wie dunkel ist es denn da wirklich? Also so, ich sehe die Hand vor meinen Augen nicht oder ist es immer so ein bisschen dämmerig, matschig da?
Absolut stockfinster. Das ist die schwärzeste Nacht, die man sich vorstellen kann. Die ist viel dunkler als jede Nacht hier in unseren Breiten, denn hier gibt's ja doch immer irgendwo um uns herum noch ein bisschen Licht. Wenn der Himmel da mal bedeckt ist in der Polarnacht, dann ist es völlig schwarz. Es ist eine brillante Schwärze und im Kontrast zu dieser brillanten Schwärze hat man im Vordergrund im Licht der eigenen Taschen- oder Stirnlampe diese weißen, aufblinkenden Eisstrukturen. Das ist ganz spannend und deswegen ist es auch nicht so eine graue Novemberstimmung, die ein bisschen depressiv machen kann bei uns, sondern ganz im Gegenteil, das stimuliert eher.
Ist es ein bisschen gruselig, so die erste Zeit? Weil ich habe so Filme gesehen wie 30 Days of Night, wo es 30 Tage dunkel ist und dann Vampire kommen und so ein Quatsch.
Das ist nicht echt.
Ah, okay, was jetzt, Markus?
Ja, es ist ja sogar noch ein bisschen länger als 30 Tage. Man hat schon Zeit, sich daran zu gewöhnen. Es ist ein halbes Jahr lang stockfinster und da draußen schleichen Eisbären in der Dunkelheit rum, die einen aufessen möchten. Ei. Von daher kann man sich schon ein bisschen gruseln, aber wir haben uns natürlich auch gut darauf vorbereitet. Wir haben ein gutes Eisbär-Sicherheitskonzept gehabt und ich glaube, deswegen haben sich eigentlich auch alle Leute immer sicher gefühlt.
Jetzt gibt es ganz viele Aspekte, über die es sich wahnsinnig lohnen würde zu sprechen, wie ihr das überhaupt gestemmt habt, wie viele Generatoren gelaufen sind, was ihr überhaupt gegessen habt, ob am Ende die leckeren Sachen alle weg waren nach einem Jahr und so. Aber ich glaube, wir sollten tatsächlich die Chance nutzen und ein bisschen über die Wissenschaft sprechen. Ihr macht das ja nicht einfach so. Klar, Wissenschaftler sind immer neugierig, aber wir müssen ganz viel erfahren über den Klimawandel. Was habt ihr denn jetzt schon herausgefunden und was hofft ihr noch herauszufinden? Denn ich weiß, es sind ja wahnsinnig viele Daten erhoben worden, die ihr noch gar nicht alle untersuchen konntet, ne?
Ja, genau. Wir sind natürlich mitten in der Auswertung. Wir sind vor einem Jahr etwa wieder zurückgekommen und haben einen riesen Datenschatz dabei, der einige Jahre lang ausgewertet werden muss. Zehntausende von Proben alleine von Schnee und Eis und Ozeanwasser und Atmosphäre und so. Und da sind die Leute noch in den Laboren, das zu messen. Aber natürlich haben wir auch jetzt schon ganz wichtige Ergebnisse. Wir haben gesehen, wie schnell das Eis schmilzt, wie schnell es verschwindet. Das hat sich im Frühjahr der Expedition schneller zurückgezogen als jemals zuvor und ist im Herbst später und langsamer zurückgekommen als jemals zuvor. Im Sommer war es nur noch die Eisausdehnung in der Arktis nur noch halb so groß wie früher. Das ist schon sehr dramatisch, wenn man da mittendrin steht und diese Prozesse sieht. Und wir haben natürlich ganz viel darüber gelernt, wie das funktioniert.
Mhm. Über das Forschungsprojekt Mosaik und die Polarnächte sprachen wir mit Physiker, Klima- und Polarforscher Professor Dr. Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut. Und ich wette, wir haben nicht das letzte Mal in dieser Sendung über dieses Projekt und die daraus entstandenen Daten gesprochen.
Darf ich meine, das macht man normalerweise nicht, wenn der Kollege schon abmoderiert, noch eine Frage stellen. Aber ich muss eine Sache noch. Du hast uns hier einen Sack Steine ausgekippt, Markus, auf unserem Sendepult. Ich hatte ja gehofft, du bringst einen kleinen Baby-Eisbär mit. Aber was haben wir denn hier? Wenigstens das möchte ich noch wissen.
Ja, ich habe euer Sendepult hier ein bisschen in den Kiesstrand verwandelt. Ich habe nämlich ein Säckchen Steine mitgebracht, die wir tatsächlich auf dieser Eisscholle gefunden haben. Und wie geht denn das? Eis ist ja gefrorenes Meerwasser. Daran sieht man eben, wie das Eis driftet. Das kommt von den ganz flachen sibirischen Randmeeren, ist da in Kontakt mit dem Meeresgrund geraten, hat da Stein, Kies aufgenommen und deswegen ist das ein Transportband für Kies und Sediment von Sibirien über Nordpol in den Atlantik. Und so einen Haufen von diesen Kieselsteinen habe ich mitgebracht.
Toll. Und anstatt einen Haufen Goldnuggets mitzubringen, haut er uns hier Kies auf den Tisch.
Naja, aber es sieht sehr schön aus. Ich mache gleich ein Foto, stell es auf unsere Facebook-Seite. Also Sven hat ja schon gesagt, wer bei uns zu Gast war, Schrägstrich ist. Ich sage an dieser Stelle nur nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du auch extra ins Studio gekommen bist, Markus. Viel Erfolg weiterhin. Findest du Nacht gruselig? Als Kind fand ich das immer total gruselig, wenn es dunkel war und so. Heute als Erwachsener finde ich das eigentlich eher schön. Gerade dann, wenn man ein bisschen etwas sieht. Ich meine, in der Stadt sieht man ja immer ein bisschen was. In der Natur sieht man dann was, wenn ein bisschen Mond am Himmel steht und so. Aber ich genieße das irgendwie. Inzwischen finde ich das richtig schön und beruhigend.
Also ich als Kind ist natürlich, wenn es dunkel wird, ist immer irgendwie huhu.
Ja, Genau.
Ich weiß immer, ich war ja einen Großteil meiner Kindheit irgendwie an den Wochenenden und Ferien, wenn man nicht verreist war, auf dem Campingplatz in der Lüneburger Heide.
Ja.
Und da war es halt auch wirklich stockfinster. Das ist halt so auf dem Land, da war nicht viel und so. Und ich weiß, wenn man dann so von Toilettenhaus zurück zum Wohnwagen oder so, da ist man im Dunkeln doppelt so schnell gewesen wie tagsüber. Also ich hatte das Gefühl, ich kann fliegen.
Also du wurdest nicht begleitet, du musstest alleine aufs Klo.
Ja, naja, nicht mit 3-4 Jahren, aber irgendwann dann so mit 7, 8, 9, 10, 11 oder so, da bist du schon richtig geflitzt.
Ne? Ja,
so.
Verstehe.
Und mittlerweile, also ich liebe es, so dunkel wie möglich zu schlafen. Ich finde eigentlich Licht im Schlafzimmer kacke. Ich mag es, wenn es richtig stockfinster ist. Und ich liebe es, wenn es draußen richtig stockfinster ist. Aber vor allem, weil, wenn dann keine Wolken am Himmel sind, man eben unfassbare Sternenhimmel beobachten kann. Und das finde ich echt so, das ist so ein richtiges Harzgefühl. Aber ich bin bei dir. Also
wenn die Lichtverschmutzung sich in Grenzen hält, sozusagen.
Genau, ja, genau.
Ich mag das halt, dass das so, also dass alles so silbrig ist, das finde ich gut. Ja, also wenn es jetzt nicht von Straßenlaternen erhellt ist, das ist irgendwie, finde ich, total gut. Und dass die Augen sich dann dran gewöhnen und man was sehen kann. Also ich könnte ein Nachtmensch werden. Ich bin ja eh Nachtmensch und gerne spät wach und schlafe lang und so. Du ja auch. Du kannst ja nicht schlafen. Das heißt, du bist ja eh dauernd draußen unterwegs.
Naja, nee, ich bin dann schon, liege wütend im Bett und versuche wieder einzuschlafen. Nee, naja, weißt du, 6 Uhr früh aufstehen, da kannst du abends nicht mehr so richtig doll lange irgendwie. Dann bist du halt einfach zu müde.
Ja.
Was ich aber besonders schön finde, und es war ja, hatten wir letztens wieder ein bisschen das Vergnügen für 2, 3 Abende, wenn draußen Schnee liegt und es dann stockfinster ist nachts. Das ist geil, wenn du so das Gefühl hast, unten ist es gar nicht so dunkel am Boden, also du trittst nicht irgendwo in eine Kuhle oder in Kacke, aber oben ist es stockdunkel und du siehst die Sterne. Also das ist so die wie ich finde, beste Kombi, zumal dann ja auch die Nächte so klirrend kalt sind. Das finde ich auch wunderschön.
Du magst es klirrend kalt.
Naja, wenn man dann so bewusst rausgeht, sich bewusst warm anzieht, um mal richtig tief durchzuatmen oder noch so einen schönen, naja, nächtlich muss es ja nicht sein. Ich sag mal, ab gefühlt 14.30 Uhr ist es ja stockfinster im Moment, noch so einen schönen Spaziergang zu machen.
Die Nachtwanderung um 15 Uhr
genau.
Mit Sven Oswald. Bitte bringen Sie Ihre Taschenlampe mit.
Sicher ist sicher. So sieht's aus, ja. Dafür die Bürgermeister oftmals bereits die Dinge, die tagsüber passieren, einnehmend genug sind, gibt es nun die ersten Nachtbürgermeister, die sich mit dem Nachtleben und seinen Bedürfnissen beschäftigen, zum Beispiel in der Stadt Mainz. Dort heißt der Nachtbürgermeister Timo Filzinger und über seine Arbeit sprechen wir jetzt mit ihm. Er sagte gerade, hab mir extra für euch einen Wecker gestellt. Vielen Dank dafür und wunderschönen guten Morgen, Herr Filzinger.
Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Tag. Also in Berlin dauert die Nacht ja mindestens bis 13 Uhr, wenn man die Gestalten aus dem Berghain befragt. Aber seit wann sind Sie im Amt, Herr Filzinger?
Ich kenne die Berliner Nächte. Ich habe 3 Jahre in Berlin gelebt.
Okay, sehr gut. Als Training für den Job wahrscheinlich. Und seit wann sind Sie Nachtbürgermeister?
Seit mittlerweile 1,5 Jahren.
Okay. Jetzt erzählen Sie uns mal ein bisschen, wie das funktioniert. Also ich vermute mal, Ihre Dienstzeit ist durchaus tagsüber oder irre ich da schon mal?
Die Dienstzeit ist grundsätzlich flexibel. In Mainz haben wir das Ganze als Ehrenamt. Das heißt auch keine festen Arbeitszeiten.
Okay, das kann also durchaus sein, dass Sie auch nächtliche Termine im Nachtleben selbst haben und wahrnehmen. Und werden Sie denn dann da auch schon, ich sag mal, als Nachtbürgermeister hofiert? Oder wie reagiert denn die Szene, das Nachtleben so auf diesen Posten?
Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, dass die Stadt Mainz das Projekt gestartet hat und sich jemand aktiv Zeit dafür nimmt und zuhört.
Okay, also wem hören Sie zu? Was machen Sie, was vorher der Tagbürgermeister oder was er auch jetzt nicht schaffen würde oder wo der Fokus nicht drauf läge?
Ja, die grundsätzliche Idee hinter dem ganzen Projekt, das war am Anfang ein Pilotprojekt, jetzt ist das Ganze unbefristet, wird es weitergeführt, war, dass es eine Person gibt, die vermittelt, und zwar vermittelt zwischen Anwohnern, die oft Beschwerden haben, zwischen Gastronomen, die Bedürfnisse haben, und der Stadt Mainz.
Mhm. Was für Qualifikationen muss man denn für diesen Job mitbringen? Also man muss gut zuhören können und vielleicht auch gut Lösungsvorschläge haben. Was denn noch?
Genau, die 2 Sachen definitiv. Und als weiteres, denke ich, muss man einfach ein Herz für seine Stadt haben, weil das Ganze eben nicht bezahlt, sondern ehrenamtlich ist.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie müssen da vermitteln, was sind denn so in den 1,5 Jahren, die Sie den Job schon machen, so Fälle gewesen, die bei Ihnen hängen geblieben sind, wo Sie sagen, da konnte ich tatsächlich mal aushelfen und eine Lösung finden?
Ja, hierbei geht es zum einen vor allem oder ging es darum, was sehr positiv war, ein Sprachrohr zu sein, und zwar die Bedürfnisse von Gastronomen, von Barbesitzern, Restaurantbetreibern, Clubbetreibern gesammelt an die Stadt Mainz, an die Stadtverwaltung oder an das Ordnungsamt weiterzugeben. Hierfür haben wir einen runden Tisch einberufen, an dem die Gastronomen teilnehmen können. Und leider gerade auch in den letzten 1,5 Jahren durch die Corona-Pandemie einfach ihre Ängste, Bedürfnisse und Sorgen loswerden konnten. Das Positive, was stattgefunden hat, waren Gespräche mit Anwohnern, die sich an mich oder doch an mich wenden konnten und ihre Probleme erzählen konnten. Dann haben wir uns mit den Betreibern der jeweiligen Gastronomie zusammengesetzt und haben gemeinsam versucht, eine Lösung dafür zu finden.
Okay, und gibt es denn da Lösungen? Ich meine, das Problem haben wir in Berlin ja auch, in den Szenebezirken. Da hat man halt unten die Kneipen und Cafés, da ist dann auch gerne vor der Tür nochmal Bambule und oben drüber wohnen dann Mieter mit Kindern, die morgens, so wie ich, um 6 Uhr raus müssen, weil die Kinder in die Schule müssen. Wie kann man da lösen?
Ja, es kommt immer drauf an. Also auch ein Gastronom oder ein Bar- oder Clubbetreiber ist ja auch daran interessiert, mit seiner Nachbarschaft im Einklang zu leben. Keiner hat gern das Ordnungsamt da wegen Ruhestörungen, weil es zu laut ist oder Probleme mit seinen Nachbarn. Und oftmals gibt's kleine Lösungen, die schon helfen können. Es ging als ein sehr positives Beispiel. Es war eine Bar, die abends um 22 Uhr ihre Terrasse abgeschlossen hat. Das heißt, sie haben die Stühle hochgestellt und haben Ketten durchgezogen. Und ein Anwohner hatte über 2,5 Jahre die Uhrzeiten dieser Ketten aufgeschrieben.
Okay, weil Ketten natürlich unfassbar laut sind, wenn die da so durch Metallstühle rattern, ne? So ein bisschen Schlossgespenst.
Ja. Hat aber von sich aus leider nie das Gespräch gesucht mit dem Gastronomen.
Wir okay, also erstmal Aktenlage schaffen, ist schon ein bisschen deutsch, ne?
Das ist korrekt, ja. Und das Schöne war aber, im Gespräch haben wir dann mit dem Gastronomen gesprochen und der Vorschlag von mir war einfach, dass wir diese Ketten wegschmeißen und ummantelte Stahlseile holen. Das hat er gemacht und Excel-Tabelle wird nicht mehr weitergeführt.
Dann gibt es tatsächlich auch manchmal eine Lösung. Jetzt kann ich mir vorstellen, in den letzten 1,5 Jahren, da ging es vielleicht gar nicht nur so um Lärm und so, wenn Sie sagen Bedürfnis der Gastronomie, da ging es wahrscheinlich sehr oft auch um Corona und irgendwelche Richtlinien, oder?
Korrekt. Wir haben uns das Projekt in der Pandemie gestartet. Das heißt, der Grundgedanke, als das Ganze ausgeschrieben war in der Stadt Mainz, war natürlich ein anderer. Da ging es um die Vermittlung. Da ging es um den Ausbau der Gastronomie. Wo haben wir Potenziale? Wo haben wir Möglichkeiten? Das ist eine Studentenstadt. Wo können wir auch Räume für neue Gastronomie schaffen? Das war die Grundidee. In der Pandemie ging es natürlich viel darum, die Gastronomie, die wir haben, bestmöglich zu unterstützen und zu retten. Wie beispielsweise durch Erweiterung der Terrassen im Sommer, dass wir Parkplätze zu Terrassen gemacht haben, dass draußen mehr stattfinden konnte. Genau.
Na, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Job als Nachtbürgermeister der Stadt Mainz, lieber Herr Filzinger. Und ich hoffe, dass es bald wieder unbeschwertere Zeiten gibt und Sie dann überall, auf allen Nachtclubs, ganz oben auf der VIP-Gästeliste stehen. Und immer wenn der Nachtbürgermeister kommt, Ihnen da auch der rote Teppich ausgerollt wird. Denn schließlich machen Sie den Job ehrenamtlich. Dafür vielen Dank und auch vielen Dank für das Interview.
Ja, Sven und ich sind ja wahnsinnig eifrige Clubgänger früher gewesen. Sven auf jeder Tanzfläche zu Hause konnte.
Aber wie? Ich habe da Pirouetten gedreht.
Aber wie? Aber jetzt trauen wir uns nicht mehr. Selbst wenn es offen wäre. Also das eine ist natürlich Corona. Wir sind ja in einem Alter, wo wir uns schon als Risikopatienten begreifen. Aber vor allem wollen wir den jungen Menschen ja nicht den Spaß verderben.
Und den Platz auf der Tanzfläche wegnehmen.
Und den Altersdurchschnitt von 23 auf 35 heben oder so.
Durchschnitt 23? Wann warst du das letzte Mal im Club, ey?
Aber, wann warst du das letzte Mal in dem richtigen Club, kann ich nur sagen. So, aber wie geht's eigentlich DJs, die mit der Arbeit im Nachtleben ja ihren Lebensunterhalt bestreiten? Das wollen wir mit einem guten Freund und Kollegen Thomas Haag besprechen. Im Nachtleben ist er als DJ Thomas Haag unterwegs, ist nur konsequent. Und er ist regelmäßig in seinem Podcast An den Decks zu hören und unterhält sich da mit anderen mehr oder weniger alten Menschen, die an den Decks stehen. Guten Tag, Thomas.
Hey, Thomas. Morgen, schön, dass du bei uns im Studio bist, mein Lieber.
Ja, danke für die Einladung.
So, gibt es DJs, mein Lieber, die irgendwann sagen, ich habe jetzt ein Alter erreicht, in dem ich für die jungen Leute nicht mehr auflegen kann? Passiert sowas?
Also es ist Tatsache eine Frage, die wir in dem Podcast immer wieder stellen, gerade den älteren Leuten. Und Tatsache sagen die alle, nö. Also solange ich gebucht werde und nicht ausgelacht werde von den Leuten, spiele ich auch. Mhm. Also es gibt für mich keinen Grund, dann Nein zu sagen. Bestes Beispiel fand ich es ein DJ, der nennt sich der lächelnde Schamane. Aha. Der hat in den 90er Jahren so Clubs bespielt wie Delicious Donuts, die ja so ein bisschen so Gegenprogramm waren zu der aufkeimenden Techno-Welt. Und der ist aber schon DJ seit 1974. Mhm. Und er spielt nach wie vor.
Wahnsinn. Ja, wie alt ist der inzwischen?
Ja, der Typ wird, ich glaube, nächstes Jahr wird er 70. Hm. Ich glaube, ja.
Und das Geile ist ja irgendwann, du bist ja irgendwann altersmäßig, glaube ich, eher uncool für junge Leute und wirst dann aber wieder cool, weil man denkt, Mann, guck mal, der ist so alt und steht immer noch an den Decks. Das ist natürlich dann auch cool, ja.
Und spielt auch, und vor allem spielt auch immer noch den Sound irgendwie, den wir lieben, ne?
Versteht also, sozusagen die Musik auch der jüngeren Menschen. Ja, ja, das ist natürlich super. Jetzt gibt's aber trotzdem natürlich viele Gewerbe, wo Leute irgendwann sagen, ich kann's nicht mehr machen. Also Balletttänzerin oder Tänzer gehört dazu, weil die Knochen einfach kaputt sind. Es gibt viele Leute, die auf dem Bau sagen, es geht nicht mehr. Berufsfußballer. Wie ist denn das bei DJs? Ich meine, so eine Nacht geht ja auch ganz, ganz, ganz schön irgendwie auf die Kondition. Und dann werden die Ohren nicht besser und so weiter und so fort. Ja, Plattenkisten werden auch geschleppt.
Naja, nicht mehr, oder?
Ja, also
von einigen schon.
Ja, von einigen schon. Ich würde auch sagen, Plattenkisten werden eher selten nur noch geschleppt. Und ja, klar, Nachtleben ist ein anstrengendes Leben, keine Frage. Und je älter du wirst, desto konsequenter musst du versuchen, dem so ein bisschen gegenzusteuern. Du musst halt versuchen, tagsüber zu schlafen, vernünftig. Und
Vera-Drinks zu trinken.
Und dich wirklich hart gesund ernähren. Ja? Also ich erinnere mich da an eine Folge mit, also das war jetzt nicht mein Podcast, sondern ein anderer Podcast, aber das war, wie heißt er denn? Habe ich jetzt vergessen?
Genau, aus Gedächtnis, dieses ewige Nachtleben.
Genau, das geht hart aus Gedächtnis. Aber der hat zum Beispiel erzählt, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Alter extrem alle Sachen eingestellt hat. Also eingestellt hat zu rauchen, eingestellt hat Alkohol zu trinken, eingestellt hat, Fleisch zu essen und extrem viel Sport macht, so zum Beispiel. Und ja, und dann schaffst du das auch. Also dann schaffst du es auch bis ins Alter hinein.
Macht es denn dann noch Spaß? Du bist der einzige Nüchterne im Club und wie kannst mit den anderen nicht rauchen und morgens um 5 Uhr früh den Frühstücksdöner darfst du auch nicht mehr. Ist doch kacke.
Aber das ist schon auch ganz gut, wenn du das so machst, weil du bist der Erste, der kommt um 22 Uhr vielleicht schon oder so. Da ist noch keiner da und du bist aber auch der Letzte, der geht morgens um 8. Also dich dann da irgendwie zuzulöten mit heißen nicht gesehen, wie viel Wodka und noch ein Shot und noch ein Shot, ist jetzt auch nicht die beste Idee, wenn du so lange durchhalten willst.
Wie ist das eigentlich Corona-mäßig gewesen für die DJs in deinem Umfeld? Also man kennt das ja aus anderen Jobs, die jetzt auch weggefallen sind, dass Leute sich entweder als Überbrückung oder auch permanent jetzt was ganz anderes gesucht haben und zum Teil ja sogar auch glücklich sind, zu sagen, ich komme jetzt zum Beispiel aus der Gastronomie raus oder so. Wie ist es bei den DJs?
Ja, gibt es bestimmt auch welche, die da keinen Bock mehr drauf hatten oder so, aber ich glaube, das sind dann die auch schon vorher nicht mehr wirklich so richtig Bock hatten oder so. Also die dafür brennen, deren Lebensinhalt es ist, aufzulegen, die haben im Prinzip eigentlich nur darauf gewartet, dass es wieder losgeht. Aber klar, während der ganzen Lockdown-Zeit mussten die sich halt andere Sachen suchen. So hat es also zum Beispiel das Impfzentrum Tegel war wirklich eine harte Anlaufstelle für sehr viele DJs. Okay. Haben wirklich viele gearbeitet in diesem Teil.
Spätschicht.
wahrscheinlich auch nur die Spätschicht, so ein DJ kann früh nicht arbeiten, das ist ja immer ganz klar.
So, wir haben ja gerade schon über Leute geredet wie Profifußballer, ne? Die können nach ihrem Job als Profifußballer entweder Trainer, Funktionär oder Privatier werden, je nachdem wie gut sie waren. Was ist so der klassische Anschlussjob für einen DJ?
DJ-Trainer.
Nachtwächter?
Tatsache gibt es ja Schulungen, ne? Also du kannst dich ja irgendwo schulen lassen als DJ und ich kann mir gut vorstellen, dass es da ein oder zwei gibt, die sich da hinstellen und das machen. Es gibt welche, die in so Schulen, also den jungen Teenagern beibringen, wie man so auflegt. Tatsache dann auch mit Vinyl und das Scratchen beibringt und so weiter und so fort. Ich finde ja, ein sehr klassischer Anschlussjob ist der, den zum Beispiel Alex Bark ja auch macht, nämlich einfach ins Radio zu gehen und die Musik, die er eigentlich auflegen würde, im Radio zu spielen. Und ansonsten, tja, keine Ahnung, vielleicht eine Bar öffnen oder so.
Und wenn man nicht genug auflegen kann, dann muss man halt mehr Podcasts produzieren, wie unser guter Freund Thomas Haag. Hören Sie seinen Podcast an den Decks und wenn es möglich ist und er irgendwo auflegt, dann gehen Sie zu DJ Thomas Haag.
Danke. Würde ich dir auch jederzeit empfehlen.
Thomas, vielen Dank, dass du um diese nachtschlafende Zeit bei uns
warst. Ja, ganz schlimm, ich gehe wieder ins Bett.
Die Geschichten aus Tausend und einer Nacht sind berühmt und rund um die Welt beliebt. Und wir kennen auch in Deutschland diese Geschichten schon sehr, sehr lange und sind bisher immer davon ausgegangen, dass alle Geschichten, die dazugehören, bereits bekannt und übersetzt sind. Aber weit gefehlt. Bereits seit Jahren übersetzt die Übersetzerin Dr. Claudia Ott die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Sie ist seit 2013 Lehrbeauftragte am Seminar für Arabistik und Islamwissenschaft der Universität Göttingen und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Hallo Frau Ott.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Frau Ott, weil ja Nacht unser Thema ist, welche Bedeutung hat eigentlich die Nacht wirklich in Tausend und einer Nacht?
Die Nacht ist das total zentrale Thema dieser vielleicht schrägsten und krassesten Liebesgeschichte aller Zeiten. Ein grausamer Sultan ist von seinen Frauen betrogen worden und hat den Eindruck, sämtliche Frauen seien notorisch untreu. Deswegen heiratet er jede Nacht eine neue Frau und bringt sie gleich am Morgen nach der Hochzeitsnacht um, damit sie ihn nicht betrügen kann. Dann kommt, nachdem er schon ganz viele Frauen getötet hat, die kluge Erzählerin und Tochter seines Wesirs, Schahrazad, und verbringt mit ihm die erste Nacht, die Hochzeitsnacht, erzählt ihm aber am Ende der Nacht, als es schon gegen Morgen geht und sie schon um ihr Leben fürchten muss, eine Gute-Nacht-Geschichte. Und die wird zum Ende der Nacht so spannend, dass der Sultan sich überlegt, wenn ich die jetzt umbringe, erfahre ich ja die Fortsetzung der Geschichte nicht. Also lässt er sie bis zur nächsten Nacht am Leben. In der nächsten Nacht geht es weiter etc. und das 1001 Nächte lang.
Super. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das als romantische Liebesgeschichte sehen würde oder nicht doch als eine Frau kämpft um ihr Leben. Schon den Anfang fand ich bezeichnend. Ein Sultan wurde von seinen Frauen, plural, betrogen. Aber nehmen wir dieses Setup mal so, wie es ist. Aber warum dann 1001 Nacht? Hat er sie danach umgebracht?
Oder war die Geschichte zu Ende?
Genau.
Es gibt tatsächlich ein sehr schönes, sehr glückliches Ende von 1001 Nacht. Das ist vor kurzem in einer alten Handschrift wieder aufgetaucht. Und das habe ich auch übersetzen dürfen. Wir nennen das 1001 Nacht, das glückliche Ende. In dem wird beschrieben, wie die Geschichten, die Schahrazad dem Sultan erzählt, wie die etwas mit ihm machen. Also wie er sich sozusagen wirklich auch innerlich verändert, wie er anfängt zuzuhören, wie er gespannt ist auf das, was die Schahrazad erzählt, aber es auch auf sich bezieht und am Ende einsieht, dass sein Weg der Grausamkeit eben der falsche war. Und was Sie gerade am Anfang erwähnt haben, das ist absolut richtig. Diese Vorgeschichte ist natürlich krass überzeichnet. Mhm. Der Sultan hat 40 Frauen und wird von allen 40 betrogen. Und das ist natürlich krass überzeichnet, damit nachher die Schahrazad kommen kann und als strahlende Heldin, und zwar nicht durch die Waffen einer Frau, sondern eben mit Bildung und Literatur, also mit ihren Geschichten, diese Grausamkeit überwindet. Das ist natürlich sehr, sehr plakativ, sehr einfach, sehr schlicht, aber eben auch gerade deswegen durch die Jahrtausende ein Kultbuch geworden.
So, jetzt sind es 1001 Folge einer Soap, sage ich jetzt mal platt, in die neudeutsche Zeit geholt. Ja, wie kann es denn sein, dass die Übersetzung sich über so viele Jahre erstreckt, Frau Ott?
Zunächst mal zur Zahl 1001. Manche haben früher gedacht, es wäre nur eine sogenannte Zahl der Unendlichkeit. Also es gäbe gar nicht 1001 Nächte. Mhm. Aber tatsächlich alle Manuskripte und alle Quellen, die ich gefunden habe, sind immer Teile von vollständigen 1001 Nacht-Exemplaren, die 1001 Nächte haben oder, und das ist ganz besonders spannend, 101 Nächte. Es gibt nämlich eine kleine Schwester von 1001 Nacht, die heißt 101 Nacht und stammt aus dem arabischen Spanien, also aus Al-Andalus, aus Andalusien, das war ja im Mittelalter arabisch von der Kultur her, und in der Zeit hat sich dort so ein kleines Schwesterwerk etabliert, das nennt sich 101 Nacht, und das ist nach 101 Nächten schon zu Ende. Aber die Zahl ist eigentlich wirklich ernst gemeint.
Wenn man sich das mal reinzieht, und wir kennen ja zumindest die, sagen wir mal, einige der Flaggschiff-Geschichten von 1001 Nacht, die uns schon seit Kindesbeinen begeistern. Wer kann sich denn so viele tolle Geschichten ausdenken? War das nur eine Sammlung? War das ein ganz genialer Shakespeare des Orients?
Das war eine ganz, ganz, ganz lange Geschichte. Und die beginnt vor etwa 2000 Jahren schon in Indien. Ich nenne das immer gern den Orient des Orients. Denn die Orientalen sozusagen, die Araber, die dieses Werk zum Blühen brachten, die hatten auch schon ihren Orient im Kopf. Die haben sich gedacht, ach, was passiert denn im exotischen Orient? Und sie lassen die Geschichte in Indien spielen, wo es von ihnen aus gesehen der Orient ist. Mhm. Und jetzt in Indien ist tatsächlich etwa vor 2000 Jahren die Rahmengeschichte entstanden von dem Sultan und seinen Frauen und der klugen Erzählerin, die ich Ihnen vorher erzählt habe. Die gab es damals schon, die ist dann aus dem Indischen ins Persische übersetzt worden. Mhm. Die hieß im Persischen Hezar Afsan, das bedeutet 1000 Abenteuergeschichten. Und dann ist sie etwa um 800 aus dem Persischen ins Arabische übersetzt worden. Hieß dann Alf Layla, 1000 Nächte, später 1001 Nacht, Alf Layla wa Layla. Und in dieses die war wie ein Geschichtenmagnet. Die hat alle Geschichten Geschichten angezogen, die spannend und aufregend genug waren, um sie mit diesem Cliffhanger versehen zu können, damit die Erzählerin eine Nacht länger lebt. Also ist die Scheherazad eigentlich die Urmutter der modernen Vorabend-Fernsehserie und die Erfinderin des Cliffhangers. Und das hat in der arabischen Welt einfach zu einer riesengroßen Geschichtenblüte geführt und deswegen ist dieses Werk so wahnsinnig beliebt geworden.
Toll. Und jetzt gibt's Ihre Neuübersetzung, zumindest einen Teil gibt es ja schon. Welche Bände kann man denn jetzt schon erstehen?
Sie können schon den Anfang haben. Der heißt Tausend und eine Nacht, wie alles begann, in der Taschenbuchausgabe. Und im Beck Verlag heißt er noch Tausend und eine Nacht. Und dann gibt es das Ende, das heißt Tausend und eine Nacht, das glückliche Ende. Und im nächsten Sommer gibt es den nächsten Band, der dazwischen angesiedelt ist. Wir planen im Moment insgesamt 5 Bände. Aber wer weiß, wie viele Manuskripte noch auftauchen. Es könnte auch sein, dass es mehr Bände geben wird. Es gibt unglaublich viele und reiche und noch nicht übersetzte Geschichten aus Tausend und einer Nacht.
Aber jetzt kann man wenigstens schon mal anfangen und das ist ja vielleicht auch was Schönes für unter den Weihnachtsbaum.
Über die Geschichte aus Tausend und einer Nacht sprachen wir mit der Übersetzerin Dr. Claudia Ott, die Geschichten aus Tausend und einer Nacht übersetzt. Sie ist seit 2013 Lehrbeauftragte am Seminar für Arabistik und Islamwissenschaft der Universität Göttingen. Mehr über ihre Arbeit erfahren Sie unter www.tausendundeine-nacht.com. Frau Ott, vielen Dank und einen tollen Sonntag für Sie noch.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Wofür die Nacht da ist.
Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, Mensch, das weiß man doch. Sondern zum Schlummern, Schlafen, Schnarchen, Wälzen, Umdrehen, nochmal umdrehen und dann entspannt ein bisschen weiter pennen. Ich wollte, obschon es redundant, dann doch beim Namen nennen.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com und auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.